Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge 350 haben wir erneut einen Gast für euch. Nico Müller wird uns Einblicke in sein neues Team Andretti geben. Auch sprechen wir mit ihm über die Entwicklung der Serie und besondere Momente aus seiner Karriere als Rennfahrer. Dazu haben wir wie immer die neuesten Entwicklungen und News der letzten Wochen für euch zusammengefasst. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Folge 350 damit zum neuen Jahr. Starten wir damit durch und ich mache das wie immer nicht alleine. Wünsche damit auch ein frohes neues Jahr, Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich Luca und frohes neues Jahr natürlich auch an dich.
Wie bist du denn ins Jahr reingerutscht? Ich meine 2025, wie gesagt, steht ja auch wieder einiges an für eFormel.de, für den E-Pod und natürlich auch für die Formel E selber. Deswegen wird ein spannendes Jahr, würde ich mal sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Reingerutscht bin ich quasi sehr entspannt. Ich bin, glaube ich, auch aus dem Alter raus, wo man da wilde Partys an Silvester feiert. Von daher, nee, alles ganz ruhig und neue Jahr kann quasi starten. Es dauert ja auch nicht allzu lange, bis dass wir das erste Formel-E-Rennen erleben werden. Das ist ja tatsächlich schon ungefähr in einer Woche der Fall mit dem Mexico City E-Prix.
Genau, die Vorschau gibt's dann nächste Woche für euch. Jemand, der prominent dabei sein wird, ist Nico Müller, der Andretti-Pilot mit uns. Und ich begrüße dich erstmal. Hallo Nico.
Guten Abend, schön, dass ich da bei euch dabei sein darf.
Aber was wir zuerst machen, und das ist wie üblich in so einer Folge, ist der Newsüberblick. Alles, was das wichtig war über die letzten Wochen.
Neuer Hersteller. Hyundai soll einem Medienbericht zufolge einen Formel-E-Einstieg planen. Jedoch erst im Jahr 2028.
Guter Zweck. Trotz gewonnener Wette um den Formel-1-Titel spendet Formel-E-Chef Jeff Dodds $250.000.
Neues Terrain. Die beiden Porsche-Piloten Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa bestreiten Ende Januar die 24 Stunden von Daytona.
Weiterer Abgang. Mit Rosberg X Racing steigt ein weiteres Team aus der Xtreme E bzw. Xtreme H aus.
Und freie Plätze. Formel E-Tickets für den Berlin E-Prix sind ab sofort erhältlich.
Ihr kennt es, liebe Hörerinnen und Hörer, in jeder 50er-Episode haben wir einen Stargast dabei. Das ist auch in Episode 350 nicht anders. Nico Müller ist heute unser Gast und wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde vorschlagen, Luca, fang du doch einfach mal an.
Wie bist du zum ersten Mal mit der Formel E in Kontakt gekommen? Wir wissen ja alle, lange Zeit ja auch in der DTM unterwegs gewesen für Audi und ist ja komplett zwei Welten. Einmal geschlossenes Cockpit, viel Motorleistung, auch viel Sound und dann zur Formel E ist ja schon extrem anders.
Ja, das sind definitiv zwei verschiedene Welten, aber ich hatte das Privileg, das sehr lange auch gleichzeitig machen zu dürfen. Also ich bin da lang zweigleisig gefahren. Angefangen hat das Ganze noch unter demselben Dach, würde ich mal so sagen. Als ich für Audi mein Hauptprogramm in der DTM hatte, durfte ich gleichzeitig als Test-, Ersatz- und Entwicklungsfahrer in der Formel E im Projekt bei Audi intern schon mitwirken. Dementsprechend hat es zwar nicht im Renneinsatz begonnen, aber durfte früh schon Formel E-Luft schnuppern und bin schon das Gen-1-Auto damals gefahren und dann eben während der Gen-2-Phase dann auch rennmäßig zum Einsatz gekommen, damals mit Dragon. Und das dann eben auch über eineinhalb Saisons parallel zu meinem DTM-Engagement machen können. Und dann die letzten zwei Jahre war es parallel zum Engagement in der WEC. Also ich durfte immer beide Seiten leben. Jetzt ist die erste Saison, wo ich mich ja hauptsächlich auf die Formel E konzentriere und mich dem zumindest einen ganz großen Teil meiner Energie dem hingebe. Ich würde sagen, eine Phase, von der ich immer beide Welten kennenlernen durfte und jetzt versuche ich mich da ein bisschen mehr zu spezialisieren, wenn man dem so sagen will.
Du hast es schon angesprochen, du bist lange Zeit ja auch parallel zur Formel E andere Serien gefahren, DTM oder WEC, für das aktuelle Jahr ja schon. Ist das aktuell kein Thema? Also konzentrierst du dich jetzt ausschließlich auf die Formel E oder können wir da erwarten, dass da vielleicht noch irgendwas kommt in die Richtung?
Ich glaube schon, dass die Idee ist, dass wir da mit sehr offenen Gedanken damit spielen, einzelne Einsätze in anderen Autos, in anderen Serien ins Auge zu fassen. Noch ist da nichts entschieden. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es auf einzelne Einsätze hinauslaufen wird. Ich werde keine zweite volle Meisterschaft bestreiten zum aktuellen Zeitpunkt. Mal schauen, wenn es die Kalender hergeben, könnte sich das auch noch ändern. Wer weiß, das weiß man nie so genau. Gerade auch in der Welt der Formel E kann es da auch immer noch die ein oder andere Veränderung geben. Drum sei das mal dahingestellt, aber ich bin sicherlich top motiviert, auch weiterhin in anderen Kategorien hoffentlich vorne mitmischen zu können. Und jetzt in diesem Kapitel gemeinsam mit Porsche, glaube ich, gibt es da schon die ein oder andere Gelegenheit, das ein oder andere Fabrikat mit einem schönen Porsche-Badge vorne drauf, was man in anderen Meisterschaften auch bewegen kann.
Also DTM wird es dann in dem Sinne nicht, weil du ja gesagt hast, volle Meisterschaften wirst du dann nicht parallel antreten, aber sowas wie möglicherweise 24-Stunden-Rennen könnten wir dich da schon möglicherweise erwarten. Natürlich, wenn das Paket stimmt.
Ja, ausgeschlossen ist nichts. Jetzt 24 Stunden Nürburgring ist kein Geheimnis, dass es da eine Überschneidung gibt. Terminliche aktuell schwierig, aber da gibt es ja noch ein paar andere schöne Rennen und entweder ja eben im GT-Bereich, vielleicht Langstrecke, wer weiß. Also das ist alles noch offen.
Kommen wir mal wieder ein bisschen mehr auf die Formel E zu sprechen. Du fährst ja schon ein paar Jahre, hast ja eben die ein oder andere Karrierestation schon mal angesprochen. Was würdest du denn rückblickend bis zum heutigen Tag, sage ich mal, als deinen größten Erfolg in der Formel E bezeichnen? Ist das tatsächlich der zweite Platz gewesen damals mit Dragon beim Energiechaos-Rennen in Valencia?
Also rein auf dem Papier ja, aber ich würde sagen, es gab andere Rennen, wo ich das Gefühl hatte, da konnte ich, was meine persönliche Leistung angeht, mich selber noch mehr überzeugen. In Valencia, da waren es Umstände, die uns irgendwo auch in die Position gebracht haben. Klar musste dann immer noch alles richtig machen und effizient sein und das Ding umsetzen. Drum war es sicherlich irgendwo ein verdientes Top-Resultat. Aber ich glaube, es gab andere Rennen, wo vielleicht nicht ganz ein Podium dabei rauskam, gerade in den vergangenen zwei Saisons, wo man sagen kann, da haben wir eigentlich überperformt mit dem, was wir hatten. Und da war ich mit meiner Leistung noch zufriedener, als das in Valencia der Fall war. Ein Beispiel ist sicherlich Misano. Weitere Rennen in Portland, die, glaube ich, sehr, sehr stark waren. London das Jahr davor. Also ich habe schon das Gefühl, dass vielleicht, gerade was die letzten zwei Saisons angeht, die Resultate schwarz auf weiß nicht ganz das wiedergespiegelt haben, was wir, glaube ich, leisten konnten. Und drum ist es vielleicht von außen ein bisschen schwieriger einzuschätzen als ein Podium wie damals in Valencia. Aber die Genugtuung intern bei mir und, glaube ich, auch beim Team war an anderen Gelegenheiten fast größer.
Ist es denn, um auf die letzte Saison nochmal ein bisschen zu sprechen zu kommen, da du es ja angesprochen hast, als Fahrer selber, ich meine, egal wie man spricht, sagt ihr ja selber, wir wollen immer gewinnen, am besten jedes Rennen. Ist es denn mit Cupra letzte Saison, Cupra ab unterwegs gewesen, stellt sich da dann irgendwas ein, wenn man sagt, okay, für ganz vorne reicht's nicht, aber wenn du so Rennen hast wie zum Beispiel Misano Platz 4, wo ja auch sehr wenig gefehlt hat fürs Podium, dass man dann irgendwie eine Einstellung bekommt über so eine Saison oder fehlt da einem so ein bisschen vielleicht dann das Feedback oder ja, wie geht man damit um? Das würde mich echt mal interessieren.
Ja, gezwungenermaßen kann ich jetzt mit ziemlich viel Erfahrung von dieser Situation sprechen. Du lernst schon, dir irgendwo andere Ziele zu setzen, die du dann halt auch wie ein Sieg, sage ich mal, fast feiern musst, ne, wenn du sie erreichst. Ich glaube, da in solchen Situationen ist es umso wichtiger, ein Team um dich rum zu haben, was dieses Mindset irgendwie auch leben kann. Weil wenn du der Einzige bist im Team, der irgendwie sagt, hey, ich gehe so und so an die Sache ran und alle um dich rum haben eigentlich immer noch das utopische Ziel, Rennen zu gewinnen, dann kommst du irgendwann auch irgendwo in eine Zwickmühle. Ne? Und darum, glaube ich, war diese Harmonie im Team hilfreich, das gut hinzukriegen. Und kannst du da schon auch diese persönliche Genugtuung, die du ja brauchst im Sport, wenn du immer nur enttäuscht nach Hause fährst, dann lodert das Feuer ein bisschen weniger, als wenn du da wirklich top motiviert mit Pokalen nach Hause kommen kannst. Und das hat gut funktioniert, aber es ist immer deutlich einfacher, ne? Wenn du Wochenende für Wochenende zumindest um Podiumsplätze kämpfst. Ne? Dass es nicht immer klappt, ist klar. Dieser Sport, der ist so umkämpft und gerade die Formel E, da gibt es so viele Pakete, so viele Fahrer, die ganz vorne reinfahren können, dass es immer noch eine Seltenheit ist, ein Rennen zu gewinnen, auch wenn du, ja, ich glaube, die Meisterschaftskandidaten der letzten Jahre anschaust. Das ist immer noch keine Selbstverständlichkeit, da vorne reinzufahren. Und trotzdem ist es was anderes, wenn du Wochenende für Wochenende zumindest die Chance dazu hast. Und das war nicht einfach, damit umzugehen, aber wir haben, glaube ich, da einen guten Weg gefunden und auch mal einen Platz 4, 5 oder 6 feiern können.
Jetzt hast du das Thema anderes Mindset angesprochen. Jetzt hast du einen Teamwechsel hinter dir. Du bist von Abt zu Andretti gewechselt. Andretti hat in der vorletzten Saison noch den Fahrerweltmeister gestellt. Würdest du das auch als größten Unterschied zwischen den Teams bezeichnen, dass einfach das Mindset ein anderes ist, dass die Erwartungshaltung eine andere ist? Oder stellst du konkret bei der Arbeitsweise und der Vorbereitung, wo auch immer, die größten Unterschiede fest?
Nee, ich glaube, die Erwartungshaltung an sich ist ja immer, wenn du eine neue Saison beginnst, eigentlich vorne mitzufahren, egal wie jetzt die Saison vorher war. Darum da, glaube ich, ist nicht unbedingt der Hauptunterschied. Natürlich hat Andretti mit Porsche die letzten Jahre und auch jetzt wieder einen Partner, der immer ein sehr konkurrenzfähiges Paket gestellt hat. Von dem her ist dieses Fragezeichen zu Beginn einer Saison schon mal deutlich kleiner, als das vielleicht in meiner Situation die letzten paar Jahre war. Aber trotzdem, ich glaube, die größeren Unterschiede sind schon in der Herangehensweise, die Prozesse, die anders sind, Mentalität, die irgendwo in einem englischen Team ein bisschen anders ist als in einem deutschen. Ich glaube, das ist ganz normal und da muss man sich ein bisschen einleben. Beides hat seine Stärken und seine Schwächen und dann musst du, glaube ich, für dich herausfinden, wie kannst du die Stärken nutzen und die Schwächen dich nicht beeinflussen lassen. Das ist immer irgendwo dasselbe Spiel. Das braucht ein bisschen Zeit, aber es ist sehr, sehr spannend und, glaube ich, lässt mich weiter als Rennfahrer wachsen und hoffentlich gibt es mir auch die Chance, wieder regelmäßig Pokale einzufahren.
Neben dem Wechsel des Teams war ja auch großes Thema natürlich das Evolutionsauto, Gen 3 Evo. Das hat man, finde ich persönlich, sehr gut schon gesehen in den Fernsehbildern in Brasilien. Wie war denn dein persönlicher Eindruck? Ich meine, du bist ja auch schon einige Jahre unterwegs in der Formel E Weltmeisterschaft. Wie ist da der große Unterschied gewesen? Klar, einmal Teamwechsel und dann auch noch in dem Sinne ein neues Paket als Fahrzeug zu haben. Wie war so das erste Rennwochenende für dich?
Ja, ich glaube, man hat ganz klar und sehr schnell erkennen können, dass die Dynamik der Wochenenden sich so ein bisschen verändert hat. Natürlich hauptsächlich im Rennen aufgrund des Attack-Modes mit dem Allradantrieb. Das ist ein Rieseneffekt und verändert da auch eben die strategische Herangehensweise in einem solchen Rennen. Ja, ist jetzt so ein bisschen Learning by Doing angesagt. Ne? Also das wird auch von Strecke zu Strecke sich wieder ein bisschen unterscheiden. Du wirst versuchen, das so gut wie möglich antizipieren zu müssen, den Effekt, den eben dieser neue Attack-Mode hat. Und der Reifen ist der große Hauptunterschied. Ne? Der weichere Hancock-Reifen, der mehr Peak-Performance bietet, der anders ins Fenster gebracht werden muss, um da die maximale Performance herauszubekommen. Und das beeinflusst dann nicht nur dieses Qualifying oder das Rennen, sondern der ganze Aufbau des Wochenendes hat sich irgendwo verändert, ne? Weil du alles drauf hinauslegst, den Reifen dann, wenn es zählt, in dieser einen Runde im Qualifying, im perfekten Fenster zu haben, was Mileage angeht, was Temperatur angeht, was Vorbereitung des Reifens angeht. Und das bestimmt irgendwo auch schon dein Programm im freien Training. Also das ganze Wochenende hat sich irgendwo in seiner Entwicklung von den ersten Runden im freien Training bis zur letzten Runde im Rennen extrem verändert. Obwohl das Auto eigentlich relativ gleich ausschaut. Natürlich haben wir eine angepasste Aerodynamik, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der kleinste Unterschied im Ganzen im Vergleich zum letzten Jahr. Also der Hauptfaktor ist ganz klar der Reifen und dann eben der Attack-Mode und der All-Wheel-Drive in den Duellen.
Jetzt hast du angesprochen, was beim Gen 3 Evo anders ist. Du sagtest eben auch schon, du wärst auch Gen 1 schon gefahren. Wie siehst du denn allgemein die Entwicklung der Formel E in den 11 Jahren, die es die Serie mittlerweile gibt? Ja, sowohl was die Technik angeht, aber vielleicht auch so ein bisschen das Thema, was die öffentliche Wahrnehmung oder das Standing innerhalb der Motorsportwelt ansieht.
Ja, es ist eine spannende Frage. Also ich glaube, technisch ist ziemlich offensichtlich, dass die Autos viel schneller, viel effizienter geworden sind. Der Schritt von Gen 1 zu Gen 2 war schon groß. Ne? Man hat nicht mehr Autos getauscht während des Rennens. Die Autos wurden viel schneller, konnten viel, viel länger fahren auf einem höheren Level. Also die Effizienz hat sich drastisch verbessert. Gen 3 nochmal ein großer Schritt, einfach rein, was die pure Leistung des Fahrzeugs angeht, glaube ich, das war schnell zu erkennen. Ich glaube, man darf fast sagen, dass der Schritt jetzt zum Evo vielleicht fast größer ausgefallen ist, als man erwarten hätte dürfen, mit den doch, sag ich mal, überschaubaren Änderungen auf dem Papier. Das ist ja nicht ein neues Auto von Grund auf, sondern man hat ein paar Veränderungen vorgenommen, die aber einen sehr, sehr großen Effekt haben. Und nochmal, glaube ich, es dem Zuschauer deutlich machen, dass diese Evolution wirklich alles andere als abflacht, sondern dass es in großen Schritten immer noch weitergeht. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich glaube, auch wenn man schon ein bisschen weiterblickt Richtung Horizont, Richtung Gen 4, ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Das zum Technischen, zur Wahrnehmung, muss ich ganz ehrlich sagen, da beschäftige ich mich jetzt nicht allzu sehr damit. Ich versuche vor allem, mich auf meinen Job und mein Paket zu konzentrieren und das Maximum rauszuholen. Aber ich habe so den Eindruck, dass grundsätzlich die Akzeptanz, sage ich mal, bei Motorsport-Profis jetzt aus jeglichen Ecken, ne, sei es aus fahrerischer Teamperspektive, Journalisten, aus der, sag ich mal, Motorsportbranche bis hin zum Automobilexperten, ist die Akzeptanz, glaube ich, sehr gewachsen. Also man hat auch das Gefühl, dass ein gewisser Respekt vor dem Job, den da Teams, Organisatoren und Fahrer liefern, nochmal angewachsen ist. Einfach weil die Herausforderung, glaube ich, einerseits ja eine andere ist, noch mehr Komponenten hinzukommen zum erfolgreich Rennen fahren, als nur schnell im Kreis zu fahren, sage ich mal. und diese Autos doch schwierig zu bewegen sind am Limit. Also das glaube ich, hat schon irgendwo zugenommen. Ich habe das Gefühl, dass in Europa so die breite Akzeptanz vielleicht nicht ganz so angewachsen ist wie in anderen Ecken auf dieser Welt. Also ich habe das Gefühl, wenn man in den asiatischen Bereich guckt oder auch in Richtung Amerika, da ist vielleicht die Entwicklung fast noch ein bisschen schneller vorangeschritten, was die breite Wahrnehmung der Formel E angeht. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Wenn wir es noch ein bisschen beschleunigen können, umso besser.
Gibt es denn, also so unter den Fahrern, ihr sprecht ja auch viel, gerade wenn du auch in sehr vielen unterschiedlichen Serien unterwegs bist, ist das, du hast es angesprochen, die Akzeptanz ist ja generell deutlich höher geworden. Ist das dann so, dass man, du musst jetzt hier keine Namen nennen, aber du mit gewissen Leuten gesprochen hast, die vielleicht, ich sage jetzt mal, der Formel E als aus fahrerischer Sicht ein bisschen abgeneigt waren, weil es auch als Serie an sich, wenn man da außen drauf schaut, fast schon wie eine andere Disziplin wirkt, wie du schon sagst, effizienter fahren, anders agieren, nicht nur um die reine Geschwindigkeit kommt?
Ja, die gibt es sicher, da gibt es immer Kritiker, ne? Egal um welche Serie, welche Autos es jetzt geht. Und wenn was Neues kommt, und auch wenn wir jetzt schon in die 11. Saison gehen, ist es immer noch neu im Vergleich zu allem anderen. Es gibt immer Stimmen, die irgendwo eben Kritik äußern, aber die werden immer leiser, habe ich das Gefühl. Und das ist ja eine Aussage für sich schon mal. Und Kritik ist ja im Grundsatz auch nicht schlecht, weil vielleicht gibt es ja dann interessante Ansätze, wie man das eben der noch breiteren Masse und vielleicht anfänglich Kritikern noch schmackhafter machen kann, dass das, was wir hier eigentlich machen, sehr cool ist. Ich glaube, eine Schwierigkeit in der Formel E ist, dass das Thema grundsätzlich noch komplexer ist als klassischer Rennsport. Und schon, sage ich mal, die Formel 1 ist ja nicht ganz einfach zu verstehen. Wenn du jetzt jemanden, der keine Ahnung hat vom Motorsport, vor den Fernseher setzt am Sonntagnachmittag und dem so ein Formel 1-Rennen zeigt, dann sieht der Autos im Kreis fahren und nicht viel mehr. Und wenn du aber ein bisschen verstehst, was dahinter steckt und all diese Herausforderungen, denen sich Teams, Fahrer, alle Beteiligten stellen müssen, dann bringt das plötzlich viel Spannung und viel Würze in das Ganze. Und in der Formel E, glaube ich, hat das Ganze fast noch mehr Potenzial, weil es gibt noch mehr Faktoren, die man den Leuten näher bringen kann und wo sie plötzlich verstehen, da kann ein Unterschied gemacht werden. Aus dem und dem Grund ist jetzt dieses Auto mit dem Fahrer plötzlich in einer besseren Ausgangslage und wird plötzlich in der letzten Runde noch von Platz 5 auf Platz 1 vorgespült und so weiter. Du hast noch mehr Unvorhersehbarkeiten und ja Verschiebungen der Kräfteverhältnisse von Rennen zu Rennen, von Session zu Session. Also ich glaube, an Spannungsfaktoren mangelt es definitiv nicht. Das dem Zuschauer kurz und knapp klar zu machen, woran sie jetzt liegt und was die Knackpunkte sind und da hinter die Kulissen ein bisschen zu blicken, das ist die große Herausforderung, weil eben der Sport relativ komplex ist.
Gibt es denn für dich einen Aspekt der Formel E, wo du findest, dass das grundsätzlich stärker auch für die Zuschauer thematisiert werden sollte? Also irgendein Thema, was nicht so beleuchtet wird, wie es sein sollte und daher vielleicht ein bisschen untergeht?
Gute Frage. Also ich meine, es ist immer schwierig, wenn du so tief in der Materie drin steckst und dir dann auch ein Rennen anschaust, was wir ja machen. Ne? Du willst dir da auch verstehen, was in den Rennen abgegangen ist. Du analysierst dein eigenes Rennen, das deine Konkurrenz und schaust dir die Bilder ja auch an am Fernsehen, aber mit einem anderen Fokus. Ne? Wir gucken extrem aufs Detail, versuchen reinzulesen in Strategien von anderen Fahrern. Und wenn man da schon nur, sage ich mal, relativ einfache Inputs dem Zuschauer geben könnte, wieso und weshalb einer jetzt die und die strategische Option hat, die zu dem und dem Resultat führen könnte, dann würde das vielleicht gewisse Denkanstöße geben, damit sich der Zuschauer eben dann von Anfang an auch seine eigenen Gedanken machen kann, für sich versuchen kann, noch mehr in die Situation von einem gewissen Fahrer oder einem Team zu versetzen. Ich glaube, die Geschichte mit Teamradio reinhören und so ist sehr cool, aber da musst du schon fast ein relativ Hardcore-Fan sein, ne? Wenn du währenddem du den Fernsehen einmachst, auf der App dir die Funksprüche der Teams anhörst und so. Und das halt im Live-Feed zu machen, ist ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, grundsätzlich ist schon die Plattform da, dem Fan Infos zu geben, damit er das Rennen möglichst gut lesen kann. Man muss sich halt die Frage stellen, eben, was könnte da noch dazukommen? Es gibt zum Beispiel Rennen, da ist die Temperatur auch ein Faktor. Das ist wahrscheinlich 80% der Zuschauer vielleicht gar nicht groß bewusst, dass wir hier nicht nur den Batterieladestand managen müssen, die Energie, die uns zur Verfügung steht, sondern eben auch die Temperatur der Batterie. Und da vielleicht noch mehr Parallelen aufzeigen zur öffentlichen Straße da draußen. Wenn jemand mit einem Elektroauto unterwegs ist und Temperaturunterschiede plötzlich einen Einfluss haben auf Reichweite, auf Rekuperationskapazität und so weiter und so fort, dass wir da eigentlich mit den genau gleichen Herausforderungen kämpfen und irgendwo dieser Link zur Automobilindustrie da ist. Also wir versuchen die gleichen Herausforderungen zu tackeln wie jemand, der versucht, das Elektroauto der Zukunft zu bauen, sagen wir es mal so.
Du hast schon so ein bisschen gesagt, als Fahrer guckt man so ein Rennen, wenn man sich das auch nochmal anschaut, anders. Jetzt bist du auch nebenbei noch TV-Experte. Ist da dieser Expertenblick nochmal vielleicht ein bisschen anders, weil man da vielleicht noch Aspekte mitnimmt, die man so auch selber als Fahrer noch nie so gesehen hat? Oder spielt es in dem Moment absolut gar keine Rolle?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber wenn ich mir meine Rennen angucke, dann gucke ich das völlig aus Perspektive des Fahrers, des Teams an, sage ich mal, um als Mannschaft hoffentlich im nächsten Rennen einen besseren Job zu machen, aus den kleinen Fehlern zu lernen, die guten Sachen mitzunehmen. Wenn du ein Rennen anschaust und da im Studio sitzt, ein Mikrofon vor der Nase hast, dann schaust du das Rennen ganz anders, ganz klar. Dann hast du das breite Bild vom Gesamtgeschehen und versuchst irgendwie das gesamte Rennen zu lesen und deine Eindrücke zu schildern und den Zuschauer, der vielleicht halber Formel 1-Experte ist, bis hin zum absoluten Rookie abzuholen und dem irgendwie ein tolles Erlebnis vor dem Bildschirm zu liefern. Also das sind zwei ganz, ganz verschiedene Paar Schuhe. Und aber auch spannend, weil manchmal merke ich schon, dass wenn ich da in einem Formel 1-Rennen kommentiere, dass ich Sachen plötzlich so wahrnehme und sehe, wie sie mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Und ich sag mal so, das wird mich jetzt wahrscheinlich in der Formel 1 nicht unbedingt schneller machen oder ein Rennen besser lesen lassen. Aber es gibt dir doch irgendwo manchmal ja eine Blickrichtung auf Dinge, die vielleicht hilfreich sein kann ab und zu. Und vor allem dann eher, wenn du in der Situation drinsteckst, die du vorher vielleicht nicht kanntest.
Als Fahrer guckst du auf ein gutes Ergebnis, als Experte auf ein gutes Erlebnis. Das passt ja dann auch. Mal eine andere Frage. Wie sieht's denn eigentlich aus? Was ist deine Lieblingsstrecke in der Formel E? Wo fährst du besonders gern oder bist du besonders gern gefahren?
Ich fand, Rom war eine absolute Paradestrecke für die Formel E, vor allem eben mit dem Gen 2 Auto. Ich glaube, Gen 3 war cool. Gen 3 Evo wird schon fast dann knackig. Also wenn du da eben mit dem riesen Attack Mode Unterschied da plötzlich Ende Sektor 1 da den Berg hoch nebeneinander fährst, dann wird's vielleicht ein bisschen eng. Aber das war auf jeden Fall ganz cool, eine ganz coole Strecke. Ich glaube, mit dem Evo wird Monaco nochmal hochrutschen in der Liste. Ich glaube, das wird ein Top-Match. Also der Gen 3 Evo Monaco, ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, die sticht in etwa raus. Riyadh war auch wirklich so eine richtige Aushänge-Formel-E-Strecke, würde ich fast sagen. Dieser Toboggan Run, wie wir ihn genannt haben, die Bobbahn runter fast da hinten, das war schon cool. Das sind so die mir auf den ersten Blick einfallen würden. Rein vom Event her ist natürlich Mexiko, was jetzt ansteht, herausragend. Die Strecke, ich glaube, da hat man einen guten Job gemacht, aus einer bestehenden Formel-1-Strecke irgendwie ein gutes Layout für die Formel E zu finden. Das passt ganz gut. Aber was Mexiko ausmacht, ist das Stadion, sind die leidenschaftlichen Fans, die Atmosphäre, das findest du sonst nirgendwo.
Gibt's so, natürlich klar, als Schweizer fehlt einem wahrscheinlich so ein bisschen das Heimrennen. Würdest du das dir speziell auch nochmal zurückwünschen? Denn ich glaube, jeder im Feld hat ja immer seine Lieblingsrennen, aber zu Hause fahren, gerade die deutschen Piloten können davon ja schwärmen, ist ja dann doch immer am schönsten.
Kann ich mir vorstellen, ja, hatte ich noch nie. Gibt's nicht, ne? Also bis vor kurzem hatten wir hier ein Rundstreckenverbot. Das hat da großen Strich durch die Rechnung gemacht. Natürlich ist es nur die Grundlage, dann brauchst du erstmal auch noch eine Rennstrecke und so weiter. Aber für die Formel E hat man ja da zweimal eine ganz tolle Lösung gefunden. In Zürich, glaube ich, das war ein ganz tolles Event, einfach auch von der Location her. Da dieser Sommersamstag am See mit einem Formel E-Rennen mitten in Zürich, das war genial. Da war ich auch nur als Ersatzfahrer vor Ort, genauso wie das Jahr drauf in Bern. Und Bern, das war wirklich vor meiner Haustür, ne? Da habe ich irgendwie 300 Meter von der Strecke weg gewohnt und da wäre man schon gern auch auf der Startaufstellung gestanden, auf jeden Fall. Also wenn's die Gelegenheit geben sollte, dann ist das nur nochmal ein Grund, da definitiv auch vorne mitmischen zu wollen. Im Moment sehe ich es leider nicht wirklich absehbar, aber ich glaube auch Bern, ich kann es nicht wirklich raten, weil ich nur im Simulator gefahren bin, aber die Strecke war auch outstanding. Also ich glaube schon, dass man da richtig Spaß haben könnte.
Kommen wir nochmal auf deine anderen Programme zu sprechen, die du bestritten hast, DTM und WEC. Was würdest du denn aus Fahrersicht sagen? Welche der Serien DTM, WEC, Formel E fordert einen Fahrer denn tatsächlich am meisten? Ist es die Formel E, weil sie so komplex ist? Oder sich ein Auto teilen mit anderen Fahrern, die vielleicht ganz andere Vorlieben haben und so weiter?
Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Reden wir jetzt hier von purer Performance, abrufen in diesen Autos oder reden wir von der Gesamtherausforderung dieser Meisterschaften? Also ich glaube, rein was die Komplexität angeht, ist die Formel E definitiv outstanding. Und da dich reinzufuchsen und wirklich dein Paket, dein Auto, deine Software, dein Team, deine Ingenieure so zu verstehen und so zusammenzuarbeiten, damit du das Maximum aus deinem Auto rausholen kannst, ist so schwierig wie sonst nirgendwo, würde ich jetzt behaupten. Also ich glaube, das gibt es kaum ein zweites Mal da draußen. Und dann ist das Wochenende noch sehr kompakt, ne? Du hast sehr wenig Zeit, du hast sehr wenig Fahrzeit, du musst eigentlich auf den Punkt abliefern, ohne dass du dich da irgendwie groß einschießen kannst. Drum, glaube ich, ist die Formel E, was pure Performance angeht, diese Umsetzung eines Rennens, was nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, als einmal schnell im Kreis zu fahren, so ein Rennen zu managen, ist nochmal ein anderes Paar Schuhe, ist das sicherlich eine Herausforderung für sich. Aber dann hast du eine WEC, wo du in Le Mans bei Wind und Wetter, Dunkelheit in einem Auto, eben was du dir teilst, wo du irgendwo die mindestens dreifache Verantwortung trägst für deine zwei Teamkollegen und für dein ganzes Team. Und ja, beim größten Autorennen der Welt, um den Sieg zu fahren, das ist auch eine Riesenherausforderung. Also ich glaube, da ist es sehr schwer, jetzt irgendwo eine Abstimmung zu treffen, ne? Was ist jetzt schwieriger? Aber das ist, glaube ich, beides einfach nur Motorsport auf allerhöchstem Niveau. Das, glaube ich, würde ich sagen, da die heben sich so ein bisschen ab. In der DTM, glaube ich, ist die Hauptherausforderung dann, die Konstanz abzurufen über eine Saison mit neuerdings ja jetzt mit diesen verschiedenen Fabrikaten, die versucht werden, sage ich mal, auf gleiches Leistungsniveau zu bringen. Ich glaube, da macht man auch einen sehr guten Job, aber da ist ja auch irgendwo die Gegebenheit da, dass du auf gewissen Strecken ein Paket hast, was sehr konkurrenzfähig ist, auf anderen ein bisschen weniger, einfach weil die Fabrikate sich im Grundsatz unterscheiden. Und dann da eben die Konstanz zu finden über die Saison und auch mal dich als Meisterschaftskandidat damit abzufinden, eben irgendwann mal nur Fünfte, Sechste zu werden, weil die Strecke jetzt deinem Paket nicht so liegt. Und da nicht den Kopf zu verlieren, das hat auch ja, seine Tücken. Und die DTM war schon immer sehr umkämpft. Jetzt ist sie noch bunter geworden, sage ich mal, und noch schwieriger eben konstant vorne mitzufahren. Also alle drei, ne? Motorsport auf höchster Ebene. Und egal, wo man fährt, ich glaube, es ist ein Privileg, dort mit dabei sein zu dürfen.
Gab es denn deshalb für dich über deine Laufbahn bisher so ein spezielles Highlight? Muss jetzt nicht unbedingt ein Sieg oder sowas sein, aber sowas, wo du dich für immer erinnern kannst oder so sagst, das erzähle ich meinen Kindern, was dir so speziell vielleicht auch in den Junior-Serien so geprägt hat und du bis heute vielleicht auch mitnimmst.
Ja, da gibt es ja einige, sage ich mal, Wochenenden, die man nie vergessen wird. Da geht es schon relativ weit zurück, ne? Formel Renault, ich weiß noch, wo ich das erste Mal so ein internationales Rennen gefahren bin, in Barcelona, die Europameisterschaft. Ich komme da an, da fährst du gegen Danny Ricciardo, Valtteri Bottas, Jean-Éric Vergne, alle da mit ihren Nachwuchsprogrammen, schön schon Helme designt und was weiß ich. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich da mache. Und dann plötzlich mischst du da mittendrin mit und warst eigentlich völlig überfordert, aber das Ergebnis war obendrauf auch noch gut, aber das war vor allem das Erlebnis selber, dieses Drumherum, das war für mich surreal. Das ist zum Beispiel ein Erlebnis und dann da mit den Jungs auf dem Podium zu stehen, war sowieso genial. Ja, und dann auch in den nächsten Schritten meiner Nachwuchskarriere, wenn du dann da damals hieß es GP3, was heute ja die Formel 3 ist, ja, als völliger Underdog plötzlich vorne mitmischen kannst und so, das waren coole Zeiten. Dann in der World Series bei Renault in Monaco, 2,5 Stunden vor dem F1 Grand Prix das Rennen zu gewinnen, auf diesem Podium zu stehen, das sind Momente, die vergisst du nicht so einfach. Und dann mein erster großer Erfolg als Profi war das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. 2015 konnte ich gewinnen. Auch das, ich glaube, so ein Erfolg, das prägt einem und prägt auch meine Karriere. Ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein. Und dann 2016 der erste DTM-Sieg am Nürburgring, das Heimrennen von Audi, was man jahrelang nicht gewonnen hat. Ich bin kein so großer, sage ich mal, Statistikfuchs, von dem her weiß ich nicht, wie viele Jahre es waren, aber auf jeden Fall hat man lange versucht, Nürburgring zu gewinnen und dann hole ich dort meinen ersten DTM-Sieg für Audi. Das war genial. Und dann natürlich die Jahre 19, 20, wo man eigentlich über fast 2,5 Jahre, Covid-bedingt, um Titel gekämpft hat und viele Rennsiege einfahren konnte. Ja, da gibt es einige schöne Momente, ne? Viele spezielle Rennen, gerade auch Spa 2020, wo ich irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht mehr ganz, 21 Sekunden oder sowas, Vorsprung das Rennen gewinnen konnte, solche Geschichten. Saisonfinale 20 auch, wo ich zwar den Titel verloren habe, aber ich glaube, da hat man ganz, ganz tolle Duelle mit René. Am Samstag konnte ich das Rennen noch gewinnen, die Meisterschaft offen halten, nachdem wir uns da eigentlich 30 Runden lang bekriegt hatten. Einfach so Geschichten, also das war schon cool. Aber zum Beispiel auch 22, ne, nach einem schwierigen Jahr, die Umstellung auf GT3-Autos in der DTM, der Teamwechsel für mich von Abt zu Rosberg und nach einem schwierigen Jahr 21, wo wir uns da ja schwer getan haben, sage ich mal, mit dem Paket, 22 zurückzukommen in Portimao, das Rennen zu gewinnen und wieder irgendwo ein Wörtchen um die Meisterschaft mitzureden über die ganze Saison, das war schon auch cool. Und dann, ja, auch in der Formel E, viele, viele Highlights, auch wenn noch kein Sieg. Und ja, darum bin ich jetzt hier, wo ich jetzt bin und hoffe, dass das davon auch noch bald klappt.
Wenn du gewinnen würdest, gibt's denn so, in dem Sinne, kommen wir wieder auf Strecken zurück, so einen Ort aktuell im Kalender, wo du das am liebsten feiern würdest, oder nimmst es, wie es kommt, man feiert die Feiertage so, wie sie dann passieren?
Scheißegal, auf gut Deutsch. Nein, also, so picky kann man nicht sein, glaube ich. Also, nee, das ist wirklich wurscht. Also, klar, ich meine, es gibt Rennen da, weißt du schon, wo du feiern gehen würdest, sag ich mal so, aber, da finden wir auch kurzfristige Lösungen.
Ich habe in meiner Liste tatsächlich noch eine Frage stehen. Hast du einen? Und wenn ja, was ist dein Lieblingsmotorsportfilm?
Ja, ich habe nicht so viele gesehen. Und einer, der natürlich irgendwo raussticht, ist schon Senna. Also einfach, weil er in unserem Sport wirklich, ja, einerseits ein Ausnahmetalent war, andererseits, glaube ich, eine Persönlichkeit, die ganze Epoche nach ihm geprägt hat. Und auch wenn ich ihn nicht hautnah live erleben konnte, weil dafür dann bin ich doch noch ein bisschen zu jung, ja, kann man sagen, dass er immer noch irgendwo präsent ist in unserem Sport. Und das ist schon herausragend. Und der Film über ihn ist natürlich ja, in unserem Umfeld, sage ich mal, ein Must. Und ja, darum würde ich sagen, wenn jemand den wirklich noch nicht gesehen hat, was ich jetzt bezweifle, aber soll es so sein, dann lohnt sich's auf jeden Fall.
Also da die Filmabteilung schon mal auch bedient worden, sehr gut. Also Senna da, glaube ich, für viele, da hat man es auch nochmal gehört, dass da ein großes Vorbild im Motorsport, ganz klar. Und deshalb wäre da auch die nächste Frage fast schon erübrigt worden, so vorbildsmäßig für dich da schon Senna auf Platz 1 gewesen?
Nein. Einfach weil, wie gesagt, da war ich dann schon fast ein bisschen zu jung und ich bin so in der Schumacher-Ära, sag ich mal, mit dem Motorsport in Berührung gekommen und dann da immer mich intensiver damit beschäftigt. Ich komme nicht aus einer Familie, wo Motorsport jetzt irgendwo einen gewissen Stellenwert gehabt hätte oder so, sondern man hat halt einfach Sonntag ab und zu mal Formel 1 geguckt und ja, da hat mich natürlich Michael Schumacher fasziniert und er hat damals alles dominiert und war der große Name im Sport und dementsprechend war er, glaube ich, so der erste Name, mit dem man sich irgendwie identifiziert hat. Und dann kamen die Zweikämpfe mit Alonso und ich fand ihn sehr beeindruckend. Einfach, ja, ich glaube, vielleicht war das auch ein bisschen dem geschuldet, dass er vielleicht eher als Underdog da dann den großen Michael Schumacher herausfordern konnte. Und das fand man vielleicht in meinem Alter cool, ich weiß es nicht. Aber ich finde sein Fahrstil, seine Herangehensweise irgendwo beeindruckend. Und dementsprechend, glaube ich, war er auch ein Name, der meine Motorsportjugend geprägt hat. Aber wenn es dann wirklich um Vorbilder geht, dass das bei mir mehr als nur ein bisschen als Fan Motorsport verfolgen wurde, sondern aus einem Hobby-Kartfahren dann plötzlich irgendwo ja eine Nachwuchskarriere, die man verfolgt hat, dann waren Vorbilder, die ersten war auf jeden Fall Marcel Fessler. Einfach weil ich mit ihm früh schon irgendwo in Kontakt kam, er mir viel mit auf meinen Weg gegeben hat und ich ihn als Mensch extrem schätze. Auf der Strecke, da sprechen die Resultate für sich. Wenn du dreimal Le Mans gewinnst und in der DTM Siege einfährst, um Meisterschaften kämpfst, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Aber ich glaube, er ist während all dessen so extrem auf dem Boden geblieben, so ein cooler Typ, dass er für mich ganz klar, was das Gesamtpaket angeht, ein Vorbild früh schon war und immer noch ist. Also schätze ihn extrem. Dann, als ich mich je länger, desto mehr mit dem Thema DTM beschäftigt habe, hat mich Matthias Ekström fasziniert. Ich glaube, er ist für mich vor allem einer, der heraussticht, weil er so vielseitig unterwegs ist, weil du das Gefühl hast, den kannst du in irgendwas mit vier Rädern setzen, der wird früher oder später um Siege mitfahren. Und zwar eher früh als spät. Also der braucht sehr wenig Zeit, sich da in alles reinzufuchsen. Und ja, ich fand das schon sehr eindrücklich, muss ich sagen. Und hatte dann auch das Privileg, so ähnliche Sachen auch mal schnuppern zu dürfen mit ihm. Gerade in der Rallycross-WM, die Einsätze, das war absolut genial. Und war auch dann direkter Teamkollege von ihm während zwei Saisons. Das war auch nicht nur einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist natürlich ja, irgendwo ein Platzhirsch, ne? Der weiß, wie der Hase läuft und hat den Laden im Griff. Aber ich habe so viel gelernt wie sonst nie. Und darum glaube ich, ist er auch sicherlich eins dieser Vorbilder.
Gab es denn für dich jetzt auch in der Formel E so, um da nochmal zurückzublicken, einen Lieblingsteamkollegen oder ich sag's mal Fahrer, mit dem man mehr Zeit verbringt als vielleicht andere?
Ja, also auch unserer gemeinsamen Vergangenheit geschuldet, ganz klar Robin Freins. Wir sind zusammen DTM gefahren, hatten eine ganz, ganz geile Zeit dort. Das Jahr gemeinsam in der Formel E war nicht ganz so, wie wir uns das erhofft hatten, aus sportlicher Sicht. Er hat sich da noch verletzt und also auch nicht mehr 2, 3 Rennen verpasst. Von dem her haben wir da weniger Zeit miteinander verbracht, als wir das gern gehabt hätten. Aber wir sehen uns auch immer noch abseits der Rennstrecke, auch jetzt, wenn wir nicht mehr im gleichen Team fahren seit letzter Saison. Haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Und ja, ich glaube, vielleicht ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, dem ähnlichen Mindset geschuldet. Ne? Wir sind zwar, wenn es an die Arbeit geht, sehr fokussiert und wollen natürlich abliefern, aber können abseits der Strecke auch mal entspannt über was anderes quatschen und auch wenn man sich vielleicht sogar auf der Strecke in die Quere kam, das links liegen lassen. Und das hat das gemeinsame Arbeiten, sage ich mal, sehr, sehr angenehm gemacht. Und ja, ansonsten in der Formel E, ich hatte jetzt nie irgendwie Probleme mit Teamkollegen, aber er sticht da, glaube ich, definitiv raus, ja. Ich hatte das Privileg, mit vielen sehr guten Teamkollegen zusammenarbeiten. Das war schon schön. Also anfänglich war es Brendan Hartley, auch ein großer Name. Konnte von ihm einiges lernen. Dann einen jungen, schnellen Wilden mit Sergio Sette Camara. Auch das war spannend. Da ein bisschen heißes, frisches Blut im Team. Ja, und dann eben Robin, Lucas Di Grassi, wahrscheinlich der Name in der Formel E. Gehört schon fast zum Inventar, wenn man dem so sagen darf, ohne dass es despektierlich klingt. So. Von dem her spannend auf jeden Fall. Und jetzt mit Jake natürlich einen absoluten Top-Shot der aktuellen Formel E. Ne? Also der ist definitiv ja auch wieder einer der heißen Titelkandidaten, würde ich sagen. Ich meine, es ist noch nicht allzu lange her, da hat es geschafft und glaube ich hat den besten Durchschnitt, was Championship Finishing Position angeht, alle Fahrer im Feld in seiner ganzen Formel E-Karriere. Das sagt einiges aus. Also, der weiß, wie der Hase läuft und wir arbeiten sehr gut zusammen, haben da auch sehr offenen Austausch und hoffentlich können wir gemeinsam dafür sorgen, dass da viele Punkte auf dem Andretti-Konto landen.
Ja, das werden wir dann spätestens am Ende der Saison in London sehen. Deshalb kann man da einfach nur viel Erfolg wünschen dir natürlich und das ganze Team Andretti, wie es dann ablaufen wird, dann jetzt zu dem Aufnahmezeitpunkt am 2. Januar nehmen wir das auf, also eine gute Woche vor dem Rennwochenende dann in Mexiko. Das werdet ihr dann erfahren, natürlich dann auch hier im Podcast und deshalb würde ich sagen, erstmal danke dir, Nico, für deine Zeit und für die tollen Einblicke, muss man ganz klar sagen.
Danke euch, danke Luca, danke Tobi.
Und
hat Spaß gemacht.
Ja, ein weiterer Hersteller könnte zur Formel E dazustoßen. Hyundai, breit aufgestellt im Motorsport, im Tourenwagenbereich, bald auch in der Langstrecke, schon immer, jetzt seit einigen Jahren in der Rallye und möglicherweise dann auch ein Thema für die Formel E, dass jetzt eben wohl der koreanische Hersteller sich an der Formel E interessiert und partizipieren möchte. Tobi, wie konkret ist das Ganze und wann können wir denn ja erwarten, dass Hyundai sich dort in die Formel E platzieren könnte, wenn das überhaupt passiert?
Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern. Es ist allerdings schon so konkret, das berichten die Kolleginnen von The Race, dass Gespräche mit potenziellen Einsatzteams stattfinden. Und ganz oben auf der Liste steht McLaren. Das derzeitige Nissan-Kundenteam hat immer gesagt, dass die Entwicklung eines eigenen Antriebs wirtschaftlich für sie nicht sinnvoll sei. Und Daher muss man sich nach einem Antriebslieferanten umgucken und da ist wohl Hyundai eine potenzielle Alternative zu Nissan. Aber auch mit Penske soll Hyundai bereits Gespräche geführt haben, denn hinter der Zukunft von DS Automobiles in der Formel E steht aktuell ein Fragezeichen. Es ist noch unklar, wie es im Stellantis-Konzern in der Formel E weitergehen wird. Man weiß nur, dass Maserati definitiv in der Gen 4-Ära am Start stehen wird. Eine zweite Konzernmarke ist aktuell noch nicht bestätigt. Gerüchte um einen Formel-E-Einstieg von Hyundai gibt's schon länger, aber man entschied sich, wie du eben schon angekündigt hast, dort zunächst dafür, in die Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft einzusteigen. Und zwar nicht unter dem Namen Hyundai, sondern unter dem Namen der Konzern-Luxusmarke Genesis. Als Fahrer hat man für das Sportwagenprojekt unter anderem André Lotterer und Jamie Chadwick verpflichtet. Beide mit einiger Formel-E-Erfahrung. André Lotterer, würde ich sagen, sogar mit etwas mehr. Das ist ein Fingerzeig, dass es dann doch früher oder später in Richtung Formel E gehen könnte. Aber man muss ganz klar sagen, das Projekt Hypercar ist sehr umfangreich und daher ist es so gut wie ausgeschlossen, dass bereits zum Beginn der Gen 4-Ära Ende 2026 ein Hyundai in der Formel E am Start stehen wird. Gut möglich, dass man, so wie Lola das in der Gen 3-Ära gemacht hat, bis zum zweiten Homologationszyklus abwarten will und dann ab Ende 2028 in der Formel E starten könnte. McLaren könnte also seinen Nissan-Kundenvertrag daher nochmal um 2 Jahre verlängern, um auch in den ersten beiden Gen 4-Jahren mit Nissan-Antrieben an den Start zu gehen und anschließend dann Werksteam von Hyundai werden. Luca, wie realistisch hältst du denn diese Option?
Also Hyundai, muss man ganz klar sagen, die sich ja im Motorsport über die letzten, würde ich mal sagen, 10 Jahre sehr klar entwickelt haben. Bei der Rallye jetzt schon länger mit dabei, jetzt dann auch bald in der höchsten Klasse des Langstreckensports und dann auch in der höchsten Klasse, was E-Motorsport angeht, in der Formel E. Ja, ich glaube generell dann zu sagen, dass man sich mit einem Team zusammentut, McLaren ja auch nicht schlecht, also für die Reputation der Marke Hyundai und McLaren, also zwei Marken, die sich da sicherlich gut ergänzen können. Wie das Ganze dann schlussendlich zustande kommt, bin ich mal gespannt, ob es dann auch wirklich mit McLaren passiert. Aber wenn man dort ganz oben auf der Liste steht, ist es ja schon mal was Gutes. Finde ich nur etwas überraschend, dass Hyundai vielleicht nicht selber was macht, weil die eigentlich, wenn sie in dem dort eingestiegen sind, oftmals dann aus eigenen Stücken dort als Werksteam direkt aufgetreten sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da aufgrund dessen, dass man sich möglicherweise mit McLaren zusammentut, gute Synergien schaffen kann und warum nicht zwei Synergien schaffen für ein gutes Team, anstatt zwei mittelmäßige Teams zu haben, ist sicherlich für McLaren, je nachdem wie die Saison natürlich verläuft, dieses Jahr auch ein gutes Interesse, dann mit einer dann doch sehr starken Marke an der Seite fortzuführen.
Und man muss ja sagen, es ist immer so ein Ding, wenn ein Hersteller ein eigenes Team hat, dass auf dem Papier natürlich die Kundenteams genauso gut ausgestattet werden. Aber ich fürchte immer noch, dass da so ein bisschen der Know-how-Transfer zum Werksteam hin etwas enger ist als bei einem Kundenteam grundsätzlich. Die erste Saison der Gen 3-Ära hat eigentlich was anderes gezeigt. Da haben die Kundenteams eigentlich besser abgeschlossen als die Werksteams. Aber ich denke, in der vergangenen Saison hat man doch ganz klar gesehen, dass die Werksteams einen riesengroßen Schritt nach vorne gemacht haben, die Kundenteams eher weniger. Von daher erfolgsversprechender ist es schon, ein Werksteam zu sein. Und ich denke, das wird man bei McLaren auch mitbekommen haben. Und ich denke, für McLaren wäre es ein guter Zug, für Hyundai wäre es mit Sicherheit auch kein schlechter Zug. Von daher eine Konstellation, die für beide Partner an dieser Stelle Sinn ergeben würde.
Das ist ebenfalls ein großes Thema gewesen im letzten April 2024. Jeff Dodds, der CEO der Formel E, war sich so sicher, dass Max Verstappen erneut Formel 1 Weltmeister wird, dass er im Falle des Titelgewinns eines anderen Piloten anbot, diesen 250.000 für einen guten Zweck seiner Wahl zur Verfügung zu stellen. Das, muss man aber sagen, hat er jetzt dennoch gemacht und das aus folgendem Grund, Tobi.
Jeff Dodds war der Meinung, dass man mit dem Geld auch was Gutes anstellen könnte und anstellen sollte. Da gab es eine Videokonferenz mit Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und
Dodds hat sein Versprechen eingelöst und das Geld zur Verfügung gestellt. 50% davon durfte Max Verstappen an einen guten Zweck seiner Wahl ausgeben. Der hat sich für die Stiftung Wings for Life entschieden. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die an der Heilung von Querschnittslähmungen arbeitet. Die andere Hälfte spendet Jeff Dodds an More Than Equal. Das ist eine Organisation, mit der die Formel E auch eine Partnerschaft eingegangen ist und das Ganze bekannt gegeben hat. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, die erste weibliche Formel 1 Weltmeisterin zu finden. Und auf die Art und Weise sollen dann für weibliche Talente Testfahrten und so weiter finanziert werden, um auf die Art und Weise dann vielleicht doch irgendwann eine Fahrerin in der Formel 1 Weltmeisterschaft zu haben. Da muss man ja sagen, da nimmt die Formel E zwar bereits eine Vorreiterrolle ein, indem man einen Frauentest in Madrid durchgeführt hat, aber auch die Formel 1 macht definitiv einige Schritte da in die Richtung. Man denke nur an die F1 Academy, die Nachwuchsserie nur für Frauen, die die Formel 1 in ihr Rahmenprogramm aufgenommen hat und wo auch die Formel 1 Teams Fahrerinnen unterstützen. Luca, was hältst du davon?
Eine gute Sache auf jeden Fall, dass man dort Sachen spendet. Jeff Dodds da mit $250,000 gute Sache macht. Klar, Wings for Life generell eine gute Sache, dass man dort weiterhin forschen kann. Und More Than Equal, ja, ob die dann als Organisation irgendwann mal die erste weibliche Formel 1 Weltmeisterin in dem Sinne zum Titel führen kann, ich glaube, das steht ganz klar in den Sternen, aber zumindest mal den Start ermöglichen, ist zumindest echt gut. Und wenn wir mehr Frauen dann in der Formel E auch sehen würden, wäre es ja auch nicht schlecht, deswegen Spenden immer gut und wenn es dann auch noch der Formel E selber in dem Sinne fast schon zugute kommt, dann ist es ja fast schon ein wenig ein Invest in die eigene Serie, aber liest sich gut und sind wir mal gespannt, was dann daraus wird, je nachdem vielleicht irgendwann mal die erste Formel E Weltmeisterin. Und mit dem Teleskop blicken wir aufs World Center of Racing, nämlich nach Amerika.
Tobis Teleskop. E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Luca hat es schon angeteasert, mit dem Teleskop blicke ich heute nach Daytona. Dort werden die beiden Porsche-Werksfahrer Antonio Felix da Costa und Pascal Wehrlein Ende Januar beim 24-Stunden-Rennen starten. Während Felix da Costa einen LMP2-Boliden des Teams Inter-Europol pilotieren wird, steuert Wehrlein dort einen Porsche 963 von JDC Miller. Es ist das erste Rennen für Wehrlein in einem LMDH-Prototypen, während Felix da Costa bereits über viel Erfahrung im Sportwagenbereich verfügt. Der Portugiese gewann 2022 sogar die LMP2-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans und in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Luca, was traust du den beiden Porsche-Formel-E-Fahrern in Daytona zu?
Für Pascal Wehrlein auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung. Ich meine, da wünsche ich ihm auch erstmal viel Glück und viel Erfolg dabei. JDC Miller Motorsports dabei mit Tymon van der Helm und Bryce Aaron. Also jetzt in dem Sinne vielleicht nicht die Top-Besetzung. Deshalb wird er wahrscheinlich mit die meiste Erfahrung, je nachdem, mitbringen können. Allein fahrerisch. Ich meine, Tymon van der Helm, um auf ihn zu sprechen zu kommen, schon jetzt die letzten beiden Jahre für das Team unterwegs. Aber für Wehrlein wird sicherlich eine interessante Erfahrung sein und ich meine, dass er es drauf hat. In anderen Fahrzeugen außerhalb der Formel E ist auch bekannt für Felix da Costa. Ich glaube, der freut sich wieder im LMP2 zurückzukommen, weil dass er es kann, das hast du ja auch schon aufgeführt, war ja interessant so ein bisschen, um das nochmal so ein bisschen aufzugreifen. Man hat irgendwie ein bisschen gemerkt anhand seiner Instagram-Stories letztes Jahr bei während der 24 Stunden von Le Mans, dass er nicht dort an den Start gehen konnte. Und jetzt so ein bisschen wahrscheinlich der Trost mit dem Start jetzt bei den 24 Stunden von Daytona. Aber ich glaube, für die Formel E-Fans wird das Rennen auch in doppelter Hinsicht dann interessant sein. Also generell muss man sagen, das Feld stark besetzt. Und wenn wir dort zwei Formel E-Weltmeister begrüßen dürfen und dort sehen, spricht es natürlich auch für die Klasse, dass man dort sehen kann.
Und wo du es angesprochen hast, 24 Stunden von Le Mans, ich glaube, ohne dass es aktuell schon offiziell ist, dass wir da im Laufe des Jahres auch nochmal was zu dem Thema hören könnten. Denn ich glaube, Pascal Wehrlein wird nicht ohne Grund in Daytona starten, sondern das Fernziel ist es tatsächlich, dass er den dritten Werks Porsche in Le Mans pilotieren könnte. Hängt natürlich davon ab, wie er sich in Daytona schlagen wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn er das gut macht, dass wir ihn tatsächlich im Sommer beim größten 24-Stunden-Rennen der Welt sehen könnten. Dann für Porsche Penske Motorsport, oder?
Möglich ist alles. Ich glaube, dass man dort mit dem Einsatz jetzt gerade bei einem Kundenteam schon mal ganz gut fährt. Die sind ja auch in dem Sinne glücklich, so einen Fahrer begrüßen zu dürfen, JDC Miller Motorsport. Und das vielleicht, wie du es angesprochen hast, ein Testprojekt, hängt da natürlich vom Ergebnis ab. Aber ich alleine den Formel-E-Weltmeister dann auch beim größten 24-Stunden-Rennen der Welt stellen zu können, ist das auf jeden Fall mal eine Sache, die sich schon mal gut anhört und für die Marke Porsche auch gut dastehen lässt. Pascal Wehrlein dort den aktuellen Formel-E-Weltmeister dann auch bei den 24 Stunden zu sehen. Und am Ende dieser Folge natürlich der Verweis auf Social Media. Das findet ihr wie gewohnt auf eformel.de. Rechts unter dem Reiter Social Media alles zu den Kanälen. Sowie auch neu jetzt der Verweis auf den Verkauf für die Tickets in Berlin. Geht auch alles über eformel.de. Dort mal reinklicken, gibt dort einen Banner mit ganz groß Hankook Berlin EPRI 2025. Dort gibt's dann alles zu den Tickets, die es dann zu erwerben gibt. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einer der letzten Folgen. Und natürlich diesen Podcast zu abonnieren und zu bewerten auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr unterwegs seid. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, immer 5 Sterne dalassen, da freuen wir uns sehr drüber. Und hören tun wir uns ja auch schon wieder bald, Tobi. Vorschau Mexiko steht an und damit dann die erste Rennaction der Formel E im Jahr 2025.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon.
Und freuen tun wir uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, dann Vorschau Mexiko EPRI in der nächsten Woche. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod.
Ciao.